Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Wieder Sonntag, wieder ein Spiel gegen den Abstieg. Doch dieses Mal geht's nicht so gut aus. Werder verliert zu Hause gegen Mainz mit 0-2. All das auf das Tier des Friedens zu schieben, das sich vor dem 0-1 auf dem Feld bereit gemacht hat, wäre nun wirklich zu einfach. Klar ist, die Taube war gekommen, um zu bleiben. Vielleicht, weil sie sich ein Fußballspiel der Extraklasse gewünscht hatte. Das allerdings war es aus Werder Sicht nicht. Eher ein Rückfall in alte Muster. Zu wenig Leidenschaft, zu wenig Dynamik, keine Gefahr im Abschluss. Damit müssen wir jetzt wieder über Themen sprechen, die wir zumindest für die letzten zwei Spiele ad acta gelegt hatten. Ihr habt wie immer viel geteilt unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160 9821 3x die 8 und die 4. Und mit dabei heute mein Deichstuben-Kollege Daniel Kotheus. Moin erstmal, Daniel.
Hallo, moin Alex, grüß dich.
Wir müssen kurz über die Taube sprechen. War das einfach Pech in der Situation oder zeigt diese Szene vielleicht auch, wie wenig wach Werder da insgesamt war? Das war ja insgesamt total kurios, diese ganze Szene.
Ja, absolut. Kuriosum der ganzen Saison, würde ich sogar sagen, kurz für die, die es nicht gesehen haben, kurz vor dem Mainzer 1-0, beziehungsweise schon auch in den Phasen davor, aber da hat sie eben noch nicht so ins Spielgeschehen eingegriffen, hat sich eine Taube auf dem Rasen des Weserstadions verirrt, die da tatsächlich auch nicht weg wollte. Und dann gab es eben Einwurf für Mainz, ja, fast Höhe des Bremer Strafraums, so habe ich es jetzt zumindest noch im Kopf. Und diese Taube saß auf dem Spielfeld und es ist deutlich zu erkennen gewesen im Stadion und auf den TV-Bildern sogar noch mal mehr, dass mehrere Spieler sich mit diesem Tier beschäftigt haben. Leo Bittencourt hat hinterher berichtet, da gab es wohl auch Sorge, Mensch, das Tier ist verängstigt, irritiert, müssen wir das hier irgendwie vom Platz tragen? Mhm. Ja, und Marco Grüll als Bremer, der sich dann wahrscheinlich am ehesten das Herz fast geht, auf diese Taube zu, ist also augenscheinlich abgelenkt. Mainz führt den Einwurf aus und Sekunden danach, Flanke im Vene, Kopfballnebel, steht's 1-0. Also, ich sag mal, so einen halben Scorerpunkt muss man dieser Taube, glaube ich, nach Mainz hinterher schicken. Den hat sie mit eingesammelt. Und kuriose Szene, ich will da Marco Grüll auch gar keinen Vorwurf machen, der handelt natürlich irgendwie aus einem guten Ansatz heraus. Andererseits, ja, jede Form der Ablenkung kann natürlich tödlich sein. Und in dem Fall war es das für Werder.
Ja, genau. Er sah einfach nicht gut aus. Allerdings beim NABU wird er wahrscheinlich Mitarbeiter des Monats. Denn erstmal, wie du sagst, ist das ja ein ehrenwerter Angang zu sagen, ich möchte dieses Tier retten. Mainz schlägt daraus Kapital. Insgesamt kann man sagen, hat Marco Grüll aber auch in den Deichstubennoten nicht ganz so gut ausgesehen. Mit einer 5,5 wurde er da von euch ausgestattet. Wobei wir bei einem wichtigen Thema wären. Ich kann mich nicht erinnern, nach dem Werder-Spiel so durchgängig schlechte Benotungen gesehen zu haben. Ging es nicht anders? War das alternativlos?
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Spiele du als Vergleichswert nimmst. Wenn man sich die Noten anguckt, es sind ja jetzt auch nicht nur schlechte dabei. Ne? Wenn man einen Mio Backhaus sieht im Tor oder auch die Innenverteidiger sind in meinen Augen gestern nicht das Problem gewesen. Je weiter wir nach vorne rücken in der Mannschaft, positionsgetreu, umso schlechter wird es, weil der Auftritt in meinen Augen auch einfach nicht gut war. Also es gab wenige Torchancen und die wurden zum Teil kläglich vergeben und auch auf dem Weg zum Tor hin, ja, sind einfach sehr, sehr viele Fehler passiert, sodass diese Noten am Ende so zustande kommen. Keke Topp hat es besonders hart getroffen, tatsächlich mit einer Note 6. Das mache ich überhaupt nicht gerne, weil das natürlich irgendwie auch so das Schärfste ist, was man so vergeben kann. Aber das war in meinen Augen ein Auftritt, der weder ihm noch der Mannschaft geholfen hat. Der wirkte da in vorderster Front phasenweise wirklich überfordert. Was man zur Ehrenrettung sagen muss, ich rede da nie bei ihm, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, bei gar keinem anderen Spieler von Einsatz, Aufopferungsbereitschaft. Du hattest auch gestern bei keinem Bremer das Gefühl, der lässt irgendwas über sich ergehen. Um bei Keke Topp zu bleiben, entstand gestern aber doch mehrfach der Eindruck, das geht in der ein oder anderen Szene alles ein bisschen zu schnell. Da braucht er in seiner Entwicklung sehr wahrscheinlich einfach noch Zeit. Er ist in dieser Saison, auch wenn er gegen Gladbach dieses wunderbare Tor schießt, nicht so weit, dass er Werder Bremen verlässlich als Mittelstürmer helfen kann. Und dass Daniel Tunin jetzt im zweiten Spiel in Folge zur Halbzeit rausnimmt, spricht im Grunde Bände. Also sollte mich sehr wundern, wenn Keke Topp im nächsten Spiel wieder startet. Der braucht Zeit, der braucht Zuspruch, der hat Qualität, aber die muss man rauskitzeln. So wie er aktuell auftritt, reicht das nicht.
Ja, Heidi aus Mannheim, die will ihn ein Stück weit schützen und formuliert hier ihre Bitte, sagt, macht Keke nicht noch mehr fertig. Man sieht, wie niedergeschlagen er ist, auch nicht mit dem Einspieler von alles bei eingedeicht. Die am Boden liegen, sollte man nicht noch treten. Er ist sehr sensibel und man weiß nie, wie solche Personen auf derartige Kritik irgendwann reagieren. Heidi, danke für dieses Statement. Also wir machen ihn jetzt hier ja auch nicht fertig, sondern wir benennen jetzt klar seine Leistung an der Stelle. Ich würde aber gerne noch mal...
Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil er als Typ jemand ist, der eine unfassbare Energie in dieses Team trägt, der gute Laune hat, der auf dem Platz komplett im Training etabliert ist, integriert ist in diese Gruppe, der aber eben einfach in dieser Bundesliga noch ankommen muss. Dass er als Mittelstürmer, als Stürmertyp, für den er steht, der bullige Neuner Qualitäten hat, die er eben weiter ausbauen kann, um Werder dann vielleicht auch dauerhaft zu helfen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wenn man eben dabei ist und sagt, man bewertet selbstverständlich nie den Menschen, sondern die Leistung des Mittelstürmers Keke Topp gegen Mainz 05, dann ist das in meinen Augen leider einfach keine gute gewesen.
Nochmal zurück zu den Noten. Also wir müssen jetzt den Supercomputer der Deichstube anwerfen, um zu gucken, wann das zuletzt so schlecht war. Aber 5 Fünfen, davon eine 5,5, eine 6. Also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, aber ich bin ja auch erst seit 3,5 Jahren oder so dabei. Von daher ist das vielleicht auch kein Gradmesser. Bernd aus Rheinhessen zieht auf jeden Fall aus den Noten seine ganz eigenen Schlussfolgerungen.
Hab gerade die Benotungen von euch gesehen. Also wenn ich nur die Benotungen nehme, ohne groß vom Spiel her was gelesen zu haben oder gesehen zu haben, muss man ja sagen, dass 2/3 der Mannschaft überhaupt nicht bundesliga-tauglich heute war, wieder das typische Sonntagsfeeling an den Tag gelegt hat. Das kann es ja wohl nicht sein. Die müssen doch normal alle wissen, um was es geht. Und dann machen die so einen Eiertanz wieder.
Und hier das Gegenstatement.
Sonst verstehe ich eure Noten nicht ganz. Also ich hätte sie auf jeden Fall deutlich besser ausfallen lassen teils. Ich fand Schmied vor allem zum Ende hin echt sehr, sehr stark, sehr kämpferisch. Und ja, ich würde den Kopf jetzt nicht hängen lassen und auf jeden Fall nicht auf den Spielern rumhacken und hoffe, dass es besser wird.
Das ist eine Sprachnachricht von einem Fan, der über sich selbst sagt, dass er wohl der jüngste Hörer des Nachspieldeichs ist. Liefer uns übrigens gerne mal deinen Namen, dein Alter nach, wenn du magst, dann prüfen wir das. Daniel, das sind jetzt zwei unterschiedliche Draufsichten. Würdest du auch so weit wie Bernd gehen, zu sagen, dass Werder heute teilweise nicht bundesligatauglich aufgetreten ist? Oder hätten die Noten an der einen oder anderen Stelle besser sein können, wie im zweiten Statement gefordert?
Ja, dieses Schlagwort der Bundesliga-Tauglichkeit, ich mag das immer nicht, weil das so eine absolute Kategorie ist. Wenn ich jemandem die Bundesliga-Tauglichkeit abspreche, fordere ich im Grunde ja, der darf da gar kein Fußball spielen, der muss da raus. So, und da, das unterschreibe ich bei keinem einzelnen dieser Spieler, weil die alle auf ihre Art, sei es in richtig starken Phasen, sei es in einzelnen Spielen oder in einzelnen Momenten nachgewiesen haben, dass sie zu Recht in dieser Liga sind und sich zu Recht dort hochgearbeitet haben. Nehmen wir nur das Spiel gegen Mainz und den Auftritt einzelner Spieler gegen Mainz, dann würde ich Ihnen zumindest für diesen Tag absprechen, an diesem Tag ein Bundesliga-Profi gewesen zu sein, der in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass seine Mannschaft eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, das Spiel zu gewinnen. Das war jetzt um 7 Ecken formuliert, aber bewusst vorsichtig ausgedrückt. Das war einfach nicht gut. Und gerade von der Abteilung Offensive war das ja bisweilen fahrlässig, weil du eben in den Wochen vorher auch gesehen hast, die können es grundsätzlich besser. Dann verschieben sich natürlich auch Maßstäbe und eine gewisse Erwartungshaltung. Und dem ist Werder gestern, ist ein Großteil der Mannschaft gestern nicht ansatzweise gerecht geworden, weil man eben auch sagen muss, du spielst dagegen einen Gegner, der, korrigier mich, aber ich glaube tatsächlich zweimal aufs Tor schießt, zumindest zweimal gefährlich. Und zweimal trifft, also Mainz hat da ja auch kein Feuerwerk abgebrannt, sondern Werder mit einfachsten Mitteln kontrolliert. Daniel Thun hat es gestern schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, wir haben den Gegner dominiert, ja, aber ohne gefährlich zu werden. Und da bist du eben am Ende bei der Offensive. Und da hat keiner eine ausreichend gute Leistung abgeliefert, dass man wirklich sagen könnte, okay, das rechtfertigt eine 3 oder das war wirklich ein Lichtblick. So hart muss man das nach diesem Mainz-Spiel einfach sagen.
Also damit ist das Thema bessere Noten auch abgeräumt. Ja, wahrscheinlich ist dieses Thema Bundesliga-Tauglichkeit immer eins, was einhergeht mit dieser fehlenden Konstanz, die uns ja letztendlich alle ein Stück weit ratlos zurücklässt. Wir haben eben schon drüber gesprochen, vor dem Podcast. Wir hätten uns ja gerne gewünscht, dass wir heute nicht wieder über diese alten Muster reden müssen. Leo Bittencourt hat den Schnitt nur leicht gehoben, ist mit seiner 4 tatsächlich unter den besten Spielern bei den Noten. Seit August 2025 das erste Mal wieder in der Startelf, hatte dann in der 8. Minute direkt eine Kopfballchance, die an die Latte ging. Und Dauerhörer Björn fragt sich, sollten wir vielleicht nochmal mit Leo über eine Vertragsverlängerung reden? Wenn er geht, fehlt mir aktuell gerade genauso ein Charakter im Team. Führungsspieler, Lautsprecher, giftig. Sollte man vielleicht noch mal über die Verlängerung reden? Ja, ist das ein legitimer Gedanke? Wäre Leo Bittencourt für so einen Schritt überhaupt offen? Ich meine, im Dezember war ja bereits klar, dass sein Vertrag nicht verlängert werden wird.
Ja, und dabei wird es auch bleiben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da beide Seiten die große Kehrtwende vollziehen. Es gab auch im vergangenen Sommer und im Jahr davor immer schon mal Überlegungen, getrennte Wege zu gehen. Es gab auch eine Phase, da wäre Werder das gar nicht so unrecht gewesen. Ist dann nicht zustande gekommen. Deswegen ist Leo Bittencourt noch da, eben aber auch, weil er natürlich sportlich immer wieder nachweist, er kann dieser Mannschaft helfen. Und das klang in der Nachricht ja eben schon schön an. Er bringt eben auch eine Farbe in diesen Kader, die es ohne ihn so nicht gäbe. Er ist so positiv ausgedrückt der Drecksack, derjenige, der einen Gegner auch mal nervt, der das Publikum mitnimmt, an dem man sich reiben kann. Diese Rolle erfüllt er, selbst wenn seine sportliche Bedeutung im Laufe der Jahre natürlich abgenommen hat. Jetzt unter Dani Thun, nachdem er bei Horst Steffen ja phasenweise ganz raus war, nimmt sie wieder zu. Aber dass sich da im Sommer die Wege trennen, da sind sich beide Seiten klar. Das ist öffentlich auch schon so verkündet. Und das sollte mich sehr, sehr überraschen, wenn das die große Rolle rückwärts gibt. Also Leo Bittencourt wird noch ein paar Mal für Werder in der Bundesliga spielen. Da bin ich mir sicher, dass Daniel Thun im Abstiegskampf gerade auf diesen Typen setzt. Und dann werden sich im Sommer die Wege trennen und Leo irgendwo anders in einem anderen Trikot aufschlagen, denn das ist seine Karriere noch nicht beenden wird, das ist auch klar. Nur bei Werder geht es nicht weiter.
Ja, und du hast es eben angesprochen, er wird das mit offenem Visier natürlich tun. So ein Typ ist ja, der lässt sich da jetzt auch nicht hängen, nur weil er weiß, dass er im Sommer dann nicht mehr dabei ist. Das wäre ja auch grob fahrlässig, wenn wir dann auf mögliche Zukunftsstationen schauen. Wir haben eben über die Matchfacts gesprochen, über die Statistik. Das ist besonders spannend und das ist auch ein Thema, das unser Deichstumm-Freund und Taktikanalyst Tobi Escher aufmacht. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und doch war Werder Bremen einem Punkt gegen Mainz nicht einmal wirklich nahe. Mainz hat wirklich eine Masterclass gezeigt, wie man defensiv das Spiel kontrolliert. Sie haben nach der frühen Führung eher 5-3-2 relativ tief interpretieren können, haben gesagt, Werder, macht mal, kommt mal, ihr kommt sowieso nicht an unserem kompakten Zentrum vorbei. Und das war dann leider auch über 90 Minuten fast immer der Fall. Werder hat versucht, im Zentrum eine Überzahl herzustellen. Wie in den vergangenen Spielen ist Stay sehr weit nach vorne gerückt, auch immer wieder abwechselnd Spieler ins Zentrum reingegangen, die Außenverteidiger teilweise, aber vor allen Dingen auch Schmid und teilweise Gröll. Man hat versucht, so eine Überzahl hinter der gegnerischen Mittelfeldkette hinzubekommen, aber man hat diese Überzahl praktisch nie ausspielen können, weil Mainz hier einfach so kompakt stand, immer wieder so gut rausgeschoben ist, Sano so viele Pässe abgefangen hat. Und man hat ja dann auch kurz nach der Pause gesehen, was passiert, wenn man da zu schnell und zu unkontrolliert reinspielt. Da hat nämlich dann eben genau ein Ballverlust im Zentrum dazu geführt, dass Mainz das 2-0 erzielt hat. Und insgesamt hat Werder es sehr selten geschafft, aus dem Ballbesitz heraus Chancen zu erspielen gegen dieses ultrakompakte Konstrukt. Auch wenn sie über die Flügel gekommen sind, ist Mainz sofort nachgeschoben. Und man hat aber auch wieder so ein bisschen die Bremer Probleme mit der Durchschlagskraft gesehen, die sie ja durch die Saison ziehen. Also wenn Top vorne angespielt wurde, hatte die Bälle nicht halten können. Man hat relativ wenig Anschlusspässe bekommen. Flanken von den Seiten blieben in der meiste Zeit wirkungslos. So war es am Ende eigentlich ein Spiel, da hätte Werder wahrscheinlich noch Stunden spielen können, da wäre kein Tor gefallen. Mainz war defensiv an diesem Nachmittag einfach zu stark und damit ist Werder jetzt wieder im nächsten Spiel gegen Wolfsburg sehr, sehr stark gefragt.
Ja, ein dickes Danke geht raus an Tobi. Auf das Spiel gegen Wolfsburg schauen wir später nochmal. Vorher bleiben wir erstmal bei dem, was in der Analyse rauskam. Denn es war ja nicht nur die kompakte Defensive der Mainzer. Auffällig ist, Werder hatte kaum Zugriff auf das Spiel, obwohl die Grün-Weißen statistisch eben besser dastanden. Ich fasse die Zahlen mal kurz zusammen. 16-10 Torschüsse für Werder, 66% Ballbesitz, 604-304 Pässe. Klar, die haben deutlich mehr Spielaktivität gehabt. Und die Passgenauigkeit lag bei 85%. Hätte ich auch nicht gedacht. Trotzdem eben keine Ausbeute. Ja, Mainz macht eben aus diesen zwei Chancen zwei Tore. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch zwischen Statistik und Spielverlauf? Es ist tatsächlich die harmlose Offensive an der Stelle, oder?
Ja, total. Und diese Statistiken weiß ja auch jeder, die kannst du am Ende immer so interpretieren, wie sie dir und deinem eigenen Standpunkt gerade am besten helfen. Wenn du mal die Passquote oder auch die Vielzahl der Pässe, das war mir selber noch gar nicht so bewusst, das ist ja wirklich erstaunlich, wie viel Bälle Werder da gespielt hat. Wenn du das mal hernimmst, ja, dann ist das in so einem Spiel wie gestern auch schnell erklärt, weil gefühlt 60-70% dieser Bälle hinten rumgehen und zwischen den Innenverteidigern hin und her gehen. Das erklärt dann in Summe auch eine ordentliche Passquote. Ich glaube, wenn wir uns die Passquote im letzten Drittel angucken, gerade die Bälle, die dann so Richtung Tiefe, Richtung Strafraum gehen, kommst du eher nicht mehr auf 85% oder wie viel das eben waren. Also das immer so ein bisschen trügerisch, diese Statistiken. Und ich glaube, das war gestern für jeden, egal ob im Stadion oder vorm Fernseher, der das Spiel verfolgt hat, klar ersichtlich, dass das in der Defensive gar nicht so schlecht war und dass das auch im Spielaufbau so zwischen den 16ern alles zumindest manierlich war, aber dass eben im letzten Drittel Ideenreichtum, Geschwindigkeit, mal der Überraschungsmoment, also einfach das gefehlt hat, was die Mannschaft gegen Heidenheim, finde ich, auch gar nicht so sehr. Da war es eher eine Willensleistung, da war es kämpferisch eher gut, aber vor allem dann bei Union Berlin, da dann zugegebenermaßen in Überzahl, ja, aber was sie da einfach auf den Rasen gebracht haben. Und ich hatte gestern im Stadion irgendwann das Gefühl, klar, spätestens nach dem 2-0 für Mainz, aber auch in der ersten Halbzeit schon, das ist eigentlich ein sehr angenehmes Spiel für Mainz, weil die können hinten drin stehen, die können das sicher wegverteidigen und die können einfach abwarten, was der Gegner anbietet. Und da das nicht allzu viel ist, kannst du dieses Spiel wirklich auch steuern und lenken, ohne den Ball zu haben. Das hat die Mannschaft von Urs Fischer super gemacht. Dafür steht Urs Fischer auch. Das war früher bei Union Berlin schon eines seiner Stilmittel, einem Team einfach ja so eine gute, disziplinierte Ordnung gegen den Ball zu verschaffen, dass daraus ja wirklich Vorteil entsteht. Und daran hat sich Werder die Zähne ausgebissen. Und dann bist du eben bei der Offensive und bei so Namen wie Romano Schmid, Keke Topp, auch Jens Day habe ich gestern nicht gut gesehen, die es dann eigentlich einfach braucht zu sagen, so mit einer Aktion, mit einer Idee, mit Laufwegen, mit was auch immer, knacken wir das auf und haben hier plötzlich ein anderes Spiel. Und diesem Spiel, ich sag mal, eine andere Denkrichtung zu geben, das hat Werder gestern zu keinem Zeitpunkt geschafft.
Ja, und die Ironie des Schicksals war, dass Urs Fischer das übrigens vor dem Spiel ja beide so noch lustig aufgemacht hat. Also es war völlig klar, wofür der Mann steht und was er wahrscheinlich auch dieser Mannschaft mitgibt. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Daniel Thun zumindest in der Halbzeitpause dann die richtigen Antworten findet. Aber er hat vielleicht auch gemerkt, wenn da niemand ist, der Verantwortung übernimmt, wird es eben schwer. Die Frage ist ja immer, wie hart geht der Coach jetzt selbst mit seinen Spielern ins Gericht? Und da hören wir mal rein, wie die Analyse von Daniel Thun in der Pressekonferenz gestern Abend ausgefallen ist.
Wir sind schon gut in die Abläufe reingekommen, auch erste Halbzeit, als wir umgestellt haben, hat nur alles zu lange gedauert. Wir hatten einen Dreieraufbau, Cameron hat uns gefehlt in der Sechserposition, dadurch ist der Raum für Romano nicht aufgegangen. Und wenn wir dann wirklich auch frei waren in der Zehnerposition, dann ist es uns einfach auch nicht gelungen, die Zehn anzuspielen. So. Und das war in der zweiten Halbzeit auch die Vorgabe, aber Sie haben ja auch gesehen, durch die vielen Wechsel ist sehr, sehr viel Unruhe entstanden. Wir hatten viele einfache Ballverluste, wir haben viele Bälle einfach ins Aus gespielt, wir haben es dem Gegner leicht gemacht, die Bälle zu attackieren und das war ein bisschen kopflos im Anrennen. Es war ein Stück weit vielleicht dann auch die fehlende Qualität an dem heutigen Tag. Die Abschlüsse Marco Grüll, Justin Jimmer, das sind schon Positionen, wo man auch verlangen kann, dass ein Spieler von der Qualität das Tor trifft.
Ja, die Offensivschwäche, ist das für dich eine nüchterne Analyse oder steckt da jetzt auch eine deutliche Botschaft an die Mannschaft drin? Also Daniel Thun ist ja einer, der gerne auch mal so Coaching-Sprech bemüht. Für ihn, dieser letzte Satz, ist schon ziemlich Tacheles, oder?
Der war inhaltlich deutlich, finde ich auch. Durchaus eine Verschärfung der Ansprache, wenn man das so möchte. Und was besonders interessant ist, der ist ja gestern Abend, also am Sonntagabend während der Pressekonferenz nach dem Spiel gefallen und eigentlich auf eine Frage hin, wo es explizit gar nicht um die Offensive ging. Das war die letzte Frage dieser Pressekonferenz und da ging es um mögliche Umstellungen in der Halbzeitpause und dann hat Daniel Thun sich taktisch ein bisschen erklärt, so ein bisschen Einblicke gegeben, wie so seine Ideen für das Mainz-Spiel war und es ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass er schon den Punkt setzen wollte, ja Leute, das eine ist aber das, was wir uns als Mannschaft und im Verbund taktisch vornehmen, das andere, klang ja eben auch durch, mangelnde Qualität ist dann eben aber auch das, was die Jungs in den Momenten, wo es drauf ankommt, mit ihren Füßen machen und dann fällt eben dieser Satz über Grüll und Jinma. Ich bin mir sicher, Daniel Thun möchte diese Niederlage auf keinen Fall nur an diesen beiden Spielern festmachen, er hat auch zwar gesagt, Keke top, ja, in vielen Bereichen Luft nach oben, aber auch hervorgehoben, auch an dem allein lag es nicht. Aber diese letzte Aussage, die wir eben gehört haben, das ist schon klar, was der von seinen Spielern auch sehen will. Und andererseits, wenn man es nüchtern betrachtet, das muss er natürlich auch tun, weil jetzt nur streicheln und sagen, Leute, das wird schon, also das werden harte Wochen und da braucht es jeden Einzelnen. Und ohne sich da gegenseitig zu zerfleischen, das wäre wieder das andere Extrem, braucht auch kein Mensch. Aber man darf sich schon klar sagen, was besser werden darf, um nicht zu sagen muss. So, und nichts anderes hat er gestern getan.
Ja, also der Wake-up-Call aus der Pressekonferenz erreicht dann hoffentlich die Spieler, aber die wissen ja auch, was da schief läuft. Bei vielen von euch hängt trotzdem der Kopf, auch bei Sven aus dem Kurfürstenviertel. Er bringt uns trotzdem mal ein bisschen Lyrik rein. Wie schrieb Wilhelm Busch? Wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Das war ein übelster Rückfall in bekannte Muster der Werder Arbeitsverweigerung. Kein Ehrgeiz, kein Kampfgeist, kein Aufbäumen, keine Basics, nichts. Wenn es die Alten nicht können, sich Jinma zum wiederholten Mal als Chancentor präsentiert, Top und Malatini erneut ihre Bundesliga-Untauglichkeit zur Schau gestellt haben. Warum dann nicht den Jungen, noch Wilden, also Mbangula, Čović, Musa, Ade, den Staffelstab übergeben? Schlimmer bekommen die das sicherlich nicht hin. So viel zur Pflege des zarten Pflänzchens. Auch Markus aus Wolfsburg hat einen Lichtblick. Seiner heißt Mick Schmetkens.
Das Einzige, was ich gut fand, war Schmetkens. Der hat echt ein geiles Debüt gemacht. Und der macht Lust auf mehr.
Ja, mit Mick Schmetkens und Salim Musa haben wir gegen Mainz gleich zwei Bundesliga-Premieren gesehen. Schmetkens kam bereits in der 55. Minute für den verletzten Julian Malatini, Musa in der 85. für Grüll. Beide kommen aus der U19, sind da Pokalsieger geworden. Musa mit zahlreichen Treffern in der vergangenen Saison. Wie hat dir denn der Auftritt der beiden gefallen? Jetzt müssen wir sagen, Musa mit wirklich kurzer Spielzeit ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger zu bewerten als Schmetkens.
Ja, für beide, sowohl für Mick Schmetkens hinten als auch für Salim Musa vorne, absolut ordentliche bis gute Bundesliga-Debüts mit einem unerfreulichen Ergebnis nach hinten raus, was aber weder am einen noch am anderen lag. Schmetkens sicherlich im Mittelfeld den einen oder anderen Fehlpass, der nicht hätte sein müssen, der aber letztlich folgenlos blieb. Hinten dann aber auch in zwei, drei Szenen gut gegen Becker geklärt. Auch nicht einfach, ist ja ein absoluter Schrank der Mainzer Angreifer. Also da hat er gezeigt, dass er ein Talent ist. Alle reden von Koulibaly, das auch zu Recht. Aber Mick Schmetkens hat gezeigt, hey, Werder hat noch einen zweiten sehr talentierten Innenverteidiger in der Hinterhand. Also den weiter behutsam aufbauen, dann kann das was werden. Salim Musa genau das Gleiche. Stürmer haben es natürlich immer schwer, weil die ganz schnell in die Rolle des Hoffnungsträgers reinrutschen. Kennt man ja so, schmeißt den doch mal rein und dann trifft er und dann haben wir den neuen Shootingstar. Ich erinnere damals, war kurioserweise auch gegen Mainz, an Erin Dingci, der beim Debüt direkt getroffen hat. Da schlägt das Fanherz natürlich höher. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber Salim Musa wirklich ein besonderer und sehr talentierter Stürmer, alleine durch seinen Körperbau, trotzdem eine hohe Beweglichkeit, der hat Potenzial und ich bin froh, dass er jetzt das erste Mal Bundesliga-Luft geschnuppert hat, weil das löst in so einem Spieler natürlich auch was aus. Der wird diese Woche mit ganz anderem Selbstvertrauen trainieren und täglich zum Weserstadion fahren und hat jetzt einfach Blut geleckt. Und ja, ich hoffe, dass wir von ihm weitere Einsätze sehen, denn das ist ein spannender Spieler.
Ja, also vor dem Hintergrund, was du uns jetzt gerade skizziert hast, wie wichtig können die beiden Spieler denn werden? Und vor allem, was spreche dagegen, dass die Jungs mehr in den Vordergrund rücken bei Daniel Thun, vor allem mit Blick aufs Verletzungspech derzeit und dieser Forderung, die wir gerade gehört haben?
Ja, ich glaube, wenn wir die beiden genannten ehemaligen U19-Spieler nehmen, da darf man nicht vergessen, die spielen ihre erste Profisaison, überhaupt ihre erste richtige Herrensaison. Das geht dann halt nur Stück für Stück. Also es sei denn, du hast irgendwie mal einen Jahrhunderttalent dabei, das schmeißt du rein und der ist sofort da und rasiert alles weg. Ja, das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Und wenn du so andere junge Spieler hast, dann geht es nur Stück für Stück. Und ohne die sehr angespannte Personallage bei Werder Bremen, kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf, hätten wir diese Debüts gestern wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Und ich bin da auch ein Freund davon zu sagen, lass die Jungs ihre Schritte machen. Dani Thune erlebt die Tag für Tag im Training, kriegt da einen Eindruck, hat auch immer dann den Direktvergleich, wie präsentieren die sich im Vergleich zu den etablierten Jungs auf den Positionen. Und das wiegt er dann ab. Also dass jetzt ein Mick Schmetkins oder Salim Musa in den kommenden Wochen für einen Stammplatz in Frage kommt, halte ich für ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Aber sie haben jetzt gezeigt, sie sind da, sie sind das erste Mal eingewechselt worden und ja, daran kann man erstmal anknüpfen. Ansonsten glaube ich, dass wir Beobachter und auch die Fans sich das manchmal ein bisschen zu leicht vorstellen, zu sagen, schmeiß den doch einfach mal rein und dann wird das schon klappen. Läuft dann in der Realität meist ein bisschen anders. Aber nochmal, gut, dass sie jetzt ihre Einsätze hatten, weil das eben auch ein Signal an die Spieler ist. Und da ist es am Ende auch egal, ob du 20 oder 2 Minuten spielst. Du fühlst dich gesehen. Das Stadion schreit einmal deinen Namen. Du bist als Kind, das da sein Leben lang von geträumt hat, wirklich auf einmal drin in diesem Moment und auf dieser Bühne. Und das kann sehr viel auslösen. Und da bin ich gespannt, wie beide ihren Weg weitergehen werden.
Ja, und da war ja noch ein dritter Name im Spiel, denn zur U19 gehört ja auch Wesley Ade. Seine Position, das defensive Mittelfeld, also zumindest die Stammposition, die er spielt. Der allerdings seit Februar mit einem Bänderriss im rechten Sprunggelenk wird auch erstmal fehlen, ist aber auch ein heißer Kandidat, den man sukzessive ranführen könnte an die erste Bundesliga, deiner Meinung nach?
Ja, das ist ja auch Werders Plan. In dieser Saison sicherlich nicht mehr, weil die Konkurrenz auf seiner Position auf der 6 sehr groß ist im Profikader, weil er jetzt eben durch die Verletzung ein bisschen Boden verloren hat. Aber der ist ja strategisch ein sehr, sehr schlauer Spieler vor der Abwehr, technisch gut, große Übersicht. Also auch das ist einer, den man aufbauen kann und den wir mit Sicherheit auch noch in der Bundesliga sehen werden.
Was gestern ja richtig wehgetan hat, war die Tatsache, dass einfach wahnsinnig viele wichtige Spieler gefehlt haben. Also nicht nur Jovan Milošević vorne, auch Senelin im defensiven Mittelfeld, Amos Pieper schon länger verletzt, Niklas Stark, Karim Koulibaly in der Abwehr. Dann musste während des Spiels Julian Malatini vom Feld. Also das heißt, der Coach konnte gar nicht aus dem Vollen schöpfen. Das wirft bei Flo aus Mecklenburg-Vorpommern allerdings folgende Frage auf. Ich habe im September mal auf die Verletzten-Misere hingewiesen. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich finde, das sieht nach wie vor nicht gut aus und auch die Kommunikation ist immer sehr komisch. Boniface ein Fall für sich, ein Bangula immer wieder mit kleineren Verletzungen. Bei Pieper wird am Anfang von wenigen Wochen gesprochen, der fällt jetzt bald 2 Monate aus. Bei Wöber wird wahrscheinlich aus Angst vor Kritik gar nichts mehr gesagt. Agu fällt immer wieder aus. Ade, Musa, Koulibaly, alle mit Muskelverletzungen, Lien jetzt auch. Und dann ist da noch die Geschichte mit Niklas Stark. Ich habe keine Ahnung, was er hat, aber dieses permanente Hin und Her ist sehr befremdlich. Es kann keiner was für einen Kreuzbandriss bei Weiser und auch nichts dafür, wenn Milošević auf den Rücken knallt. Aber diese ganze Kommunikation und dann immer wiederkehrende Ausfälle von fast allen Spielern, das muss mal hinterfragt werden. Jan-Peter aus Hoppegarten brennt das Thema übrigens auch unter den Nägeln. Daniel, wenn man sich diese lange Verletztenliste anschaut, ist das einfach nur Pech in dieser Saison oder muss Werder sich tatsächlich fragen lassen, ob bei Belastungssteuerung und Kommunikation etwas nicht stimmt?
Definitiv muss Werder sich diese Frage anhören und auch vor allem intern sehr kritisch stellen, weil wenn man sich die verletzten Akte dieser Saison anguckt, dann siehst du relativ schnell, dass das ein ziemlich dickes Dokument ist. Wir haben das eben gehört, da sind natürlich Fälle dabei, wo man sagt, ja, okay, Haken dran, Trainingsunfall, blöde Situation, relativ leicht zu erklären. Selbst Maxi Wöber würde ich weder weniger in der medizinischen Abteilung verorten, sondern eher beim Thema Kaderplanung, weil der hatte vorher in Leeds schon fast gar nicht gespielt. Da war klar, der ist muskulär sehr, sehr anfällig. Auch das, ich meine, bei Boniface und Kater haben wir zwei so vom Verletzungspotenzial sehr riskante Transfers gehabt. Wöber würde ich, auch wenn sein Name nicht so strahlt, aber da fast mit reinnehmen. Der hat einfach noch kein einziges Bundesligaspiel für Werder gemacht. Dafür, dass er eigentlich hinten einer der Stabilisatoren der Abwehr sein sollte. Das ging nicht auf. Aber ja, bei der Vielzahl an gerade Muskelverletzungen, muskuläre Probleme hier, muskuläre Probleme da, da stellen sich Fragen. Und da kann man sich definitiv mal, sollte man sich zwingend mit dem Thema beschäftigen, funktioniert das eigentlich richtig? Weil ich mir auch immer denke, klar ist die Belastung hoch während so eines Spiels, aber andererseits, die spielen einmal die Woche und nicht irgendwie wie die Eishockeyspieler jeden zweiten Tag irgendwo am anderen Ende von Deutschland und wieder zurück. Und da ist zumindest die Spieltaktung eine deutlich höhere. Und ja, wenn du dann dir den Bundesliga-Vergleich anschaust, wirst du allerdings feststellen, dass es immer wieder Mannschaften gibt, die ähnliche Situationen haben wie Werder, teilweise noch schärfer, andere kommen besser durch. Also es ist am Ende wahrscheinlich auch nicht bis ins letzte Detail zu steuern, aber man muss sich dieses Thema angucken, weil das gerade für einen Verein wie Werder, wo der Kader eben nicht bis auf Position 15, 16, 17 qualitativ gleichwertig stark besetzt ist, ja, einfach eine empfindliche Schwächung bedeutet, die du dir so auf Dauer nicht leisten kannst.
Ja. Also bei Cater und Boniface kann man ja noch das Argument gelten machen, all in. Aber du hast jetzt gerade gesagt, das finde ich ganz spannend. Es gibt andere Vereine, die haben eine noch schlechtere Verletzungsstatistik. Es gibt aber auch Mannschaften, die besser durchkommen. Kann man das eigentlich an irgendwas festmachen? Dinge, die andere Mannschaften besser machen, die Werder vielleicht nicht so umsetzt?
Fällt mir jetzt spontan.
Es geht jetzt sehr tief rein, die Frage.
Fällt mir jetzt,
ne,
spontan noch schwer, weil ich bei anderen Mannschaften natürlich auch nicht am Trainingsplatz stehe. Mhm. Und weil ich zwar in Bremen am Trainingsplatz stehe, jetzt aber auch weder Mediziner noch Physiotherapeut oder sonst irgendetwas bin. Also da müssen wir uns als Berichterstatter natürlich auch auf die Infos verlassen, die wir dann vom Club bekommen, wenn es heißt, Spieler XY hat sich dieses oder jenes zugezogen. Auch da spielen oftmals natürlich, ja, Persönlichkeitsrechte, Datenschutzgründe eine Rolle. So, ich will da niemandem was unterstellen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass für die Öffentlichkeit ein Problem als muskuläres Problem beschrieben wird, weil es einfach einfacher zu verstehen und zu kommunizieren ist und man nicht immer ganz in die Tiefe geht und sagt, ja, der hat aber jetzt an der und der Sehne die und die, das und das. Also ist dann eben auch immer die Frage, was möchtest du an die Öffentlichkeit geben, wo sagt der Spieler vielleicht auch, das muss nicht jeder wissen. Da geht es letzten Endes auch um Marktwerte. Ich kann mich an den Fall erinnern, ohne Namen zu nennen, aber da war wochenlang, monatelang von einer Knieverletzung die Rede und es war eine sehr, sehr schwerwiegende Knieverletzung, was aber erst im Nachgang öffentlich wurde, weil eben die Befürchtung bestanden hat, wenn das jetzt klar ist, diesen Spieler will keiner mehr verpflichten. Ja, also das hat alles immer mehrere Faktoren, aber ich glaube, um das abzuschließen, wir können festhalten, diese Häufung gerade an muskulären Verletzungen muss im Sommer Teil der großen Saisonaufarbeitung des SV Werder Bremen sein. Da sind andere Themen sicherlich noch weiter vorne zu nennen, aber das darf nicht unter den Tisch fallen, weil das die Mannschaft einfach enorm schwächt.
Flo und Jan-Peter, vielen Dank, dass ihr uns diesen Verletzungsreminder noch mal reingeworfen habt in den Nachspieldeich. Mein Lichtblick ja gestern. Ja, es gab einen. Mitch Weiser, noch nicht auf, aber neben dem Feld. In der Halbzeitpause bei DAZN. Seine Aussage, er habe sich die Woche das erste Mal wieder wie ein Profisportler gefühlt. Ich beobachte das ja so ein bisschen bei Insta, wie der sich zurückkämpft. Ja, das ist ja kurz vor Rocky. Wie zuversichtlich sind wir denn, dass er zeitnah zurückkehren wird? Denn er ist ja eine der wichtigsten Säulen im Werder-Spiel. War das zumindest, bevor er im Sommer verletzungsbedingt ausgefallen ist.
Ja, er hat es am Mikrofon während der Spielübertragung ja gesagt, dass er sich wieder gut fühlt und sagte auf Nachfrage auch, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, die müssen mich jetzt schon bremsen. So, also wenn er schon an dem Punkt ist, das ist ja schon mal gut, weil dann will er und fühlt sich gut und dann sind es meist ja die Mediziner, die sagen, ja, hier die Tests und die Werte und wir warten noch mal 1-2 Wochen. Aber ich glaube, wir haben jetzt Mitte März, dass eine Rückkehr im April absolut im Bereich des Möglichen ist. Man dann aber natürlich schauen muss, wie schnell findet der wieder rein, weil die körperliche Gesundheit, dass das alles wieder hergestellt ist und funktioniert, ist das eine. Aber man darf nicht vergessen, der hat dann natürlich auch viele, viele Monate lang keinen Fußball mehr gespielt, ist sehr weit weg von Spielpraxis. Die Qualität hat er, um da schnell wieder hinzukommen. Aber dass der jetzt in seinem ersten Spiel nach Kreuzbandriss sofort der ist, der mit 2 Vorlagen und am besten im eigenen Tor Werder wieder zu besseren Zeiten schießt, wäre schön, würde ich auch nehmen, aber sollte man vielleicht nicht zu sehr von ausgehen.
Wer gegen Wolfsburg auf jeden Fall fehlen wird, ist nicht nur Mitch Weiser, sondern auch Jens Day. Der hat nämlich gegen Mainz seine 5. Karte kassiert. Damit fehlt, ich würde fast sagen, der derzeit wichtigste Mann im Kader. Welches Loch wird dadurch entstehen und wie wird Daniel Thun wohl darauf reagieren? Ich meine, wir haben ja gerade schon festgestellt, so viele Spieler stehen gar nicht zur Verfügung.
Nee, das stimmt. Und das Loch, was Jens Day reißt, ist ist das maximal Größte, was du in dieser Mannschaft verursachen kannst. Es ist eigentlich mehr ein Krater als ein Loch, gerade weil es auch mitten im Zentrum klafft und sich auftut. Ja, fünfte gelbe Karte, verpasst das Spiel gegen Wolfsburg, musste früher oder später so kommen, weil eben schon länger vorbelastet, trifft aber auch sehr, sehr viele auf andere seiner Kollegen auch. Also im Grunde nur eine Frage der Zeit. Jetzt hat es ihn erwischt. Ja, das ist für Werder eine empfindliche Schwächung, weil Jens Day, auch wenn er mir gegen Mainz auch nicht gut gefallen hat, aber schon Antreiber, Motor, Taktgeber, nenn es wie du willst, der zentrale Mann dieser Mannschaft ist, an dem sich auch viele Kollegen orientieren und aufrichten. Und den wird es jetzt zu ersetzen gelten. Ich kann mir vorstellen, dass Patrice Čović dabei eine gewichtige Rolle spielt. Cameron Puertas bei Daniel Thun ja ohnehin wohlgelitten in der Mannschaft. Leo Bittencourt jetzt gegen Mainz, du hast es eben gesagt, seit gefühlt 100 Jahren mal wieder Startelf gespielt. Auch der dürfte da ein Kandidat sein. Also das wird am Ende eine improvisierte Nummer, ja, aber muss dann in Wolfsburg einfach in dem Moment leider auch mal ohne Jens Day gehen.
Also Improvisation pur, 15:30 nächsten Samstag, Werder in Wolfsburg zu Gast. Wieder so ein wichtiges Spiel, aber das haben im Moment die Partien im Abstiegskampf so an sich. Die Mannschaft von Dieter Hecking auf dem vorletzten Tabellenplatz, allerdings am Wochenende auch mit so einem kleinen Mini-Comeback, kann man sagen, nämlich ein Remis bei der TSG Hoffenheim war das. Wie schwierig wird das jetzt?
Ja, super schwer, weil Wolfsburg sicherlich in dieser Saison weit, weit, weit unter seinen Möglichkeiten spielt, rein von der individuellen Qualität der Spieler, aber einen spannenden Kader hat. Vielleicht keinen Europakader, so weit würde ich nicht gehen, aber auf keinen Fall einen, der absteigen muss. Und Dieter Hecking hat schon mal gezeigt, dass er mit Wolfsburg erfolgreich arbeiten kann, sehr erfolgreich sogar. Und dem traue ich allemal zu, dass der mit der Mannschaft jetzt so eine kleine Welle entfacht, erzeugt und sie da unten rausspült. Muss jetzt vielleicht nicht unbedingt am nächsten Wochenende gegen Werder so richtig losgehen. Denn andererseits, wenn wir das positiv aus Bremer Sicht betrachten, Werder hat immer noch 4 Punkte mehr auf dem Konto als der vorletzte Wolfsburg. Gewinnst du dieses Spiel, sind das einfach 7 Punkte, die du zwischen dich und den Gegner bringen kannst. Heidenheim als Tabellenletzter ohnehin schon sehr, sehr weit abgeschlagen. Also das wären echte Big Points, die am Ende, so bitter die Niederlage gegen Mainz auch ist und auf eine Art so unnötig die auch war, aber die das ein bisschen relativieren und verkraftbarer machen könnte. Danach hast du Länderspielpause, kannst mal so richtig durchpusten, bevor es dann in den harten Schlussspurt geht. Also dieses Wolfsburg-Spiel für alles, was danach kommt, ja, schon sehr, sehr entscheidend.
Nun ist das Leben kein Konjunktiv. Also es muss natürlich die Leistung dann stimmen. Auch vom 12. Mann. Fragwürdig ist allerdings, wie stark der Support vor Ort sein wird. Matthias aus Ostfriesland hat nämlich nochmal den Wirbel um die Ticketvergabe angesprochen. Da gab es ja wirklich eine Meldung nach der nächsten in den vergangenen Wochen. Was ist denn da eigentlich der letzte Stand? Ich blicke gar nicht mehr durch.
Ja, Wolfsburg macht die Bude dicht, hätte ich fast gesagt. Ganz so krass trifft es nicht zu. Gästeblock ist ganz normal. Ich glaube, knapp 3000 Fans. Der wird gerammelt voll sein mit Werder-Fans. Aber natürlich ist die Nachfrage in Bremen deutlich höher, weil es ja auch keine allzu weite Auswärtsreise ist, ein wichtiges Spiel ist. Und darauf haben die Wolfsburger reagiert und gesagt, nee, passt auf, in den freien Verkauf gehen dieses Mal aber keine Karten für den Heimbereich. Normalerweise kennt man aus Bremen ja auch, Dauerkarteninhaber haben das Vorkaufsrecht. Wenn die bedient sind, geht der Rest in den freien Verkauf. Das hat Wolfsburg vor dem Werder-Spiel nicht gemacht und das auch uns. Wir haben als Deichstube mal nachgefragt beim Verein gegenüber begründet mit einer sehr, sehr hohen Nachfrage. Also Tickets für das Spiel im Grunde sowieso schon alle weg. Parallel dazu läuft aber, ich weiß nicht, ob immer noch, aber bis vor wenigen Tagen definitiv, ein Sonderkontingenzverkauf für Schulklassen, Vereine und Partner des VfL, wo Erwachsene für 10 und Kinder für 5 Euro ins Stadion kommen können. Ja, was man als Beleg dafür lesen darf, ganz so voll scheint es dann doch noch nicht zu sein. Und die Werder-Fans sind ja kreativ und haben gesagt, pass auf, wenn hier nur Mitgliederkarten kriegen, dann treten wir halt dem VfL Wolfsburg bei, holen uns Karten für das Spiel und treten wieder aus. Und da haben die Wolfsburger jetzt auch einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, nein, Nur Mitglieder, die seit länger als 1.2. oder spätestens seit 1.2. Mitglied sind, können Karten kriegen. Also ein bisschen, ich sag mal, Geplänkel im Vorfeld, weil am Ende, machen wir uns nichts vor, bin ich mir sicher, werden trotzdem viel mehr Bremer im Stadion sein, als in den Gästeblock passen und da für eine tatkräftige Unterstützung ihrer Mannschaft sorgen. Die Wolfsburger Fans eh nicht bekannt dafür, die treuesten, lautesten, frenetischsten zu sein. Also ich bin da recht optimistisch, dass Werder da im Ansatz eine Heimspielatmosphäre hinkriegen kann.
Ja, auf jeden Fall ein genialer Schachzug, wie ich finde, mit der Mitgliedschaft. 30 €, glaube ich, musste man dafür latzen, dass man ein Jahr mit dabei ist. Ja, also hoffen wir mal, dass die Werder-Fans laut und stabil sein werden. Aber so kennen wir sie. Von daher, du sagst es auch, wir sind zuversichtlich. Ich bin auch zuversichtlich, dass Werder da noch mit einem blauen Auge davon kommt. Aber ich will es mal nicht beschwören, das bringt Unglück. Von daher, ja, machen wir ein Ausrufezeichen an diesen Podcast. Wenn euch der gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da. Ihr wisst schon, 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Eure Sprachnachrichten gehen wie immer an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, die nächste Folge wird etwas anders sein als sonst, aber sie kommt, versprochen. Ja, Daniel, das ist ein netter Cliffhanger, oder?
Oh, das ist jetzt aber ein richtiger Cliffhanger. Ich überlege jetzt auch gerade schon, aber ich verrate nichts.
Nee, du verrätst nichts. Da reden wir nochmal drüber. Genau. Ich danke dir aber und hoffe, dass du eine gute Woche hast mit Werder. Und ja, was, wie zuversichtlich blickst du denn? Das muss ich jetzt schon nochmal eben einsammeln auf das nächste Spiel. Wie fällt dein Tipp aus?
Boah, ganz schwer. Jetzt so mit den Eindrücken von Mainz noch würde ich jetzt ja eher zu Pessimismus neigen. Aber andererseits, es muss einfach besser werden bei Werder, Wolfsburg vielleicht dann trotz Hacking noch nicht so sattelfest. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr nervenaufreibender, dreckiger 2:1 Auswärtssieg. Und danach sind wir alle froh, dass Länderspielpause ist und die Werder-Welt mal Luft holen kann.
Das, was Daniel Kurtius sagt, ist immer richtig. Von daher hoffe ich, dass es auch diesmal der Fall ist. Ich danke dir.
Trifft nur leider selten zu. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wir schauen, wir sprechen drüber. Vielen Dank dir und euch eine gute Woche. Kommt gut durch.
Macht's gut. Danke, Alex. Ciao. Cheers.